Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und ich wünsche einen schönen guten Morgen. In den nächsten 2 Stunden wird es hier rund gehen. Es geht um Kinder und um Eltern und es geht ums Erziehen. Ums Familie sein, ums Eltern sein. Kinder sollen sich in der Welt zurechtfinden. Dazu möchte ich ihnen ja verhelfen als Eltern. Aber wie kann das gelingen? Wie kommt es zu einer guten Beziehung zwischen Groß und Klein? Wir wollen weder Rabeneltern sein, noch wollen wir Helikoptereltern sein. Also weder vernachlässigen, noch wollen wir überbeschützen. Aber ja, was dann? Tipps gibt es ja eigentlich genug von den Großeltern, vom Nachbarn, vom besten Freund oder vielleicht von der Frau an der Kassenschlange jetzt da direkt hinter uns. Das sind natürlich ganz oft ungefragte Ratschläge, die sind auch sehr oft unpassend. Und dann gibt es ja noch haufenweise Ratgeber in Buchform oder online oder sie verlassen sich vielleicht bei der Erziehung ihrer Kinder eher auf ihr Bauchgefühl. Also genau über solche Sachen wollen wir sprechen. Welche Tipps nehmen Sie an? Haben Sie auch mal schon mal Tipps gegeben? Haben Sie vielleicht einen Tipp für uns hier in der Sendung? Liebe ist natürlich auch ein Thema, wenn wir jetzt hier 2 Stunden über Erziehung sprechen. Wer Kinder hat, kennt die Situation vielleicht, die ich jetzt schildere, morgens 7:30. Es soll schnell gehen, man muss los, man will rechtzeitig in der Schule oder in der Kita sein, aber die Schuhe oder die Jacke will einfach nicht angezogen werden. Und jetzt stellt sich eine große Erziehungsfrage. Soll ich helfen? Soll ich ermahnen? Soll ich vielleicht 7:30 das Kind aus der Tür zerren, so nach dem Motto, morgen musst du halt mal früher anfangen damit, also lernst du sonst nicht? Oder soll ich warten und vielleicht kommen wir dann zu spät? Also das ist eine ganze klitzekleine, harmlose Erziehungssituation, eine von Tausenden. Gibt es überhaupt die richtige oder die falsche Entscheidung in diesem Moment? Gibt es falsche oder richtige Erziehung? Unter 0800 2254 2254 können Sie sich genau zu diesem Thema hier mit beteiligen an unserem Gespräch. Meine Gesprächspartner sind Sozialpädagoge und Familientherapeut Oliver Fiener. Ich grüße Sie ganz herzlich.
Hallo, guten Morgen.
Und Nicola Schmidt, die ist Journalistin und Autorin diverser Erziehungsratgeber und Coacherin. Die ist noch nicht ganz genau in der Leitung, nach der fahren wir noch. Aber in der Zwischenzeit freue ich mich, dass Oliver Fiener bei mir hier im Studio sitzt. Herr Fiener, Sie sind Sozialpädagoge und arbeiten als Therapeut in einer Familienberatungsstelle, Immanuel-Familienberatungsstelle in Berlin-Pankow. Was ist aus Ihrer Sicht das Wichtigste fürs Kind?
Das ist eine Frage, die braucht eine sehr lange Antwort. Ich versuche mich kurz zu halten. Ein Kind braucht Liebe, ein Kind braucht Aufmerksamkeit und Beziehung. Ein Kind braucht einen wohlwollenden Blick der Eltern auf sich, auf seine Entwicklung, auf seine Bedürfnisse und auf seine Gefühle.
Ein wohlwollenden Blick. Ein wohlwollender Blick und Erziehung, das passt zusammen, weil Erziehung, viele zucken ja schon beim Wort Erziehung zusammen. Irgendwie Erziehung, da sehen viele gleich die mahnenden Worte hören sie vielleicht.
Ja, da hören sie vielleicht die eigenen Eltern. Da greift man auf das, was man selber erfahren hat, zurück und hat vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht damit und möchte es dann auch anders machen. Und wir haben heute viele neue Erkenntnisse, viele neue wissenschaftliche Ausarbeitungen, Erkenntnisse. Und wir wissen, dass Kinder auch anders erzogen werden können und dass Kinder eben diesen wohlwollenden Blick von Eltern brauchen. Und wenn Eltern sich entscheiden, Kinder zu bekommen, dann machen sie das ja meist aus einem guten Gefühl. Sie wollen eine Familie gründen, sie wollen ihre Liebe weitergeben. Und das darf bei einer Erziehung natürlich auch nicht fehlen. Mhm. Das ist ganz wichtig, dass das auch da eine Rolle spielt.
Und damit das immer wieder irgendwie auch Einzug hält, auch bei Stresssituationen oder was auch immer dem vielleicht entgegensteht und dann die Familiensituation schwierig macht, quasi, damit das nicht passiert, sondern gut wird, sind ja auch sozusagen Sie als Beratungsstelle da. Mhm. Mit welchen Themen kommen Familien zu Ihnen?
Na, den Klassiker haben Sie eben schon genannt. Themen, wo es um den Kontakt mit Kindern geht, wo es darum geht, Tagesabläufe zu strukturieren, Es geht um Gefühle der Kinder, das Spiegeln von Gefühlen der Kinder. Wutausbrüche ist ein ganz häufiges Thema. Das Kind, das in verschiedensten Situationen wütend wird, sei es in der Kita oder in der Schule oder auf dem Kinderspielplatz oder wenn Oma und Opa da sind. Und das ist oft ein Zeichen dafür, dass ein Kind in dem Moment mit einer Situation einfach überfordert ist. Und da braucht es eben diesen wohlwollenden Blick der Eltern, die schauen, was ist gerade los? Was für ein Gefühl steckt hinter dem Verhalten? Und welches Bedürfnis spricht da gerade aus dem Kind? Und eben nicht das Verhalten zu beurteilen oder auch zu bewerten.
Das heißt also, eine Familie kommt ja nicht gleich beim allerersten Wutausbruch. Das wird ja dann schon eine ganze Geschichte wahrscheinlich haben. Und diese sehen sich unter Druck gesetzt durch die Umwelt, durch die Nachbarschaft, die sich ärgert, dass dieses Kind irgendwie, was weiß ich, abends vorm ins Bett gehen immer tobt wie nochmal was. Solche Situationen. Also das heißt, sie erfragen auch erstmal, wie lang ist das schon oder genau. Wie gehen solche Gespräche?
Genau, wann hat das angefangen? Und wir machen eine Anamnese der Familiengeschichte. Oft gucke ich auch hin, wie haben sich die Eltern kennengelernt? Wie war so die Phase des Miteinanders, des ersten Miteinanders? Wie war die Phase der Entscheidung, wir wollen ein Kind haben? Das spielt auch schon mit rein in die weitere Entwicklung, wie das sich dann auch mit das Leben mit Kindern dann eben auch entwickelt. Und und Kinder, die dann eben ein Verhalten zeigen, das muss nicht immer eine lange Geschichte haben, das kann ad hoc sein, ne? Aber auch dann gibt es einen Hintergrund, dann gibt es auch Gefühle, die vielleicht in dem Moment reguliert werden müssen.
Also wohlwollender Blick, ein ganz wichtiges Stichwort von unserem Gast Oliver Fiener, Sozialpädagoge und Familientherapeut. Und jetzt ist uns auch zugeschaltet Nicola Schmidt. Sie ist Journalistin, Autorin diverser Erziehungsratgeber und sie ist Coacherin. Frau Schmidt, danke schön, Sie sind am Telefon.
Ja, herzlich willkommen heute Morgen, schön, dass ich da sein kann.
Ja, vielleicht klappt es auch noch mit einer anderen Leitung, das werden wir im Laufe der Sendung ausprobieren, wo wir Sie dann vielleicht noch ein bisschen besser verstehen, aber jetzt haben wir Sie erstmal so, das ist ja wunderbar. Ich habe am Anfang unserer Sendung eine klitzekleine Situation geschildert, nämlich eine total alltägliche Überforderungssituation von Eltern, wenn es morgens früh irgendwie zur Kita oder in die Schule gehen soll und dann werden die Schuhe nicht angezogen oder die Jacke wird nicht angezogen, die Zeit drängt, was tun? Helfen oder drängen oder das Kind halt halb angezogen sozusagen mitnehmen oder abwarten und zu spät kommen. Also eine Situation, die Sie als zweifache Mutter ja auch wahrscheinlich besser kennen, als man sich das oft wünscht. Wie reagieren? Was ist Erziehung?
Die erste Frage, die ich meinen Eltern immer stelle, ist, wie alt ist das Kind? Mhm. Und die nächste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, in welchem Zustand ist das Kind und in welchem Zustand sind wir? Das heißt, aus meiner Sicht, jeder, der sagt, pauschal durchziehen oder pauschal helfen, das greift eigentlich immer zu kurz. Wir müssen immer gucken, wie ist die Situation? Also wenn ich einen 11-Jährigen habe oder einen 14-Jährigen, der sich morgens nicht anzieht, dann würde ich wohl kaum zu den Schuhen greifen und sagen, Schatz, gib mir mal dein Füßchen. Wenn ich einen 2,5-Jährigen habe, der schlecht geschlafen hat oder seine ersten 2 Kita-Wochen hat oder auch ein 6-jähriges Kind, das gerade in der ersten Klasse ist und nach den ersten 2 Wochen Begeisterung morgens total überfordert ist damit, dass es sich anziehen soll, was es normalerweise eigentlich kann, dann werde ich meinem Kind natürlich helfen und sagen, hey, komm mal her, mein Schatz, wir machen das gemeinsam. Ich glaube, du packst das gerade nicht. Und genauso, finde ich, müssen wir Eltern nach uns gucken. Wenn ich, weiß nicht, mit meinem 3-Jährigen um 10 zu Freunden will und der zieht seine Schuhe nicht an, dann kann ich oder sage, Mama, du sollst. Und ich will eigentlich, dass er oder sie lernt, das selber zu machen. Und ich habe Kapazitäten. Dann setze ich mich hin und sage, ich will es nicht machen, du kannst es. Ich will, dass du es machst. Mhm. Wenn ich aber total im Stress bin, wäre ich doch völlig irre, wenn ich jetzt noch einen zusätzlichen Konflikt mit dem Kind drauf beschwöre, statt zu sagen, okay, wir werden das mit dem Schuhen auf ein andermal verschieben, weil jetzt will ich zack, Schuhe an, raus, fertig ist, die Laube.
Ja.
Also ich finde, wir müssen immer gucken, wo sind wir?
Also wir haben jetzt schon zwei Stichworte gesammelt. Das erste haben Sie vielleicht nicht ganz so mitbekommen. Oliver Fiener hat vor allem auf den wohlwollenden Blick abgehoben. Hm. Sowohl auf das Kind als auch, und das höre ich jetzt bei Ihnen auch, auf uns selber als Eltern. Also der Blick, was läuft da eigentlich noch so ab? Und Sie vor allem sagen, es gibt überhaupt nicht den Tipp. Wir müssen immer genau gucken, um was handelt es sich hier eigentlich. Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, haben Sie vielleicht auch ähnliche Situationen? Wie reagieren Sie? Was ist Erziehung? Was ist gelingende Erziehung für Sie? 0800 2254 2254, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Frau Schmidt, Sie sind ja eigentlich oder ausgebildete Wissenschaftsjournalistin. Eins Ihrer letzten Bücher zum Thema Erziehung heißt Elternkompass. Was brachte Sie überhaupt zum Thema Erziehung? Wie sind Sie Erziehungsratgeberin geworden?
Ja, ich bin von meiner Ausbildung her tatsächlich Diplompolitologin. Also ich habe einen Master in Political Science und habe mich danach lange mit digitalen Themen beschäftigt. Digitale Demokratie, digitales Geld, Datenschutz fand ich jahrelang total spannend. Und dann habe ich mein erstes Kind bekommen und er kam ein bisschen zu früh. Ich war nicht so gut vorbereitet und habe dann festgestellt, oh, das ist eigentlich alles ganz einfach mit den Kindern, weil er weiß, was er braucht, ich weiß, was er braucht. Aber mein Umfeld wurde immer nervöser. So, du kannst den doch nicht immer stillen, wenn der stillen will. Wieso trägst du den denn ständig rum? Der muss doch mal alleine irgendwo liegen. Und dann habe ich einfach das getan, was ich konnte, nämlich recherchieren und habe mich gefragt, hat mein Kind die Bücher alle nicht gelesen oder stimmt hier irgendwas nicht? Und es stellte sich raus, dass mein Baby und die Wissenschaft sich total einig waren, die Leute um mich rum aber lauter Sachen erzählt haben, die viel mit Ideologie und Kultur zu tun hatten, aber wenig mit Biologie und dem, was ein Kind braucht. Ja, und dann habe ich mich da reingearbeitet und festgestellt, wow, ich finde Kinder noch cooler als Computer. Und seitdem schreibe ich über Kinder.
Das finde ich interessant, was Sie gesagt haben, nämlich, dass Sie erstens auch selber unsicher waren, beziehungsweise unsicher gemacht wurden. Und in dem Moment hat Herr Fiener mir gegenüber angefangen, ganz heftig mit dem Kopf zu nicken. Die Eltern in Ihrer Beratungsstelle sind auch vor allem verunsichert? Oder wie deute ich dieses Nicken?
Na, verunsichert würde ich nicht sagen. Die Eltern, die zu uns in die Beratung kommen, wissen meist sehr genau, was sie wollen. Sie brauchen vielleicht nochmal eine Bestätigung. Also ich kriege ganz oft mit, dass sie eben verunsichert werden durch ihr Umfeld. Gerade durch Eltern, also Großeltern in dem Falle, die ihre Erziehungsplatte abspielen, die sie einfach auch 30 Jahre vorher abgespielt haben, die einfach nicht mehr zeitgemäß ist, weil es eben neue Erkenntnisse gibt. Und eben durch Freunde. Und gerade dieser Klassiker, du kannst ihn doch nicht die ganze Zeit herumtragen, so höre ich ganz, ganz oft. Und ja, da kann ich sehr gut mitgehen mit der Frau Schmidt.
Dass man da eigentlich auf was denn eigentlich? Auf sein Bauchgefühl hören soll? Oder auf was, Frau Schmidt? Auf was das Bauchgefühl? Ist ja auch so eine Sache,
also,
ne?
Ja, das ist so eine Sache. Also ich sage meinen Eltern grundsätzlich immer, Leute, was sich falsch anfühlt, ist in der Regel auch falsch. Hm. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Gleichzeitig ist Erziehung aus dem Bauch raus natürlich immer ein Wabonspiel, weil was ist Bauchgefühl? Bauchgefühl ist ja Intuition. Wir Menschen haben ja so gut wie keine Instinkte. Bei uns gibt es auch keinen Mutterinstinkt. Das heißt, Erziehung aus dem Bauch raus ist Intuition. Intuition ist unser Bauchgehirn und speist sich aus Wiederholung und Erfahrung. Wenn ich also wiederholt die Erfahrung gemacht habe, dass ein Zweijähriger, der zu frech ist oder der was sagt, was er nicht sagen soll, eins hinter die Löffel kriegt, kann es durchaus intuitiv richtig sich anfühlen. Ja. Ja, wenn meine Empathie da nicht anspringt und sagt, Moment mal, aber der ist doch erst zwei, dem kann ich doch nicht eine hauen, dann kann es sein, so macht man das. Mhm. Deswegen bin ich kein Freund von Erziehung aus dem Bauch raus, sondern das, was der Herr Fiener auch gerade gesagt hat, dass wir gucken, wir kommen hier nicht weiter, es fühlt sich falsch an, was könnten wir tun? Und da kann unser Verstand eine ganz große Hilfe sein, weil die Wissenschaft einfach an vielen Kindern geguckt hat, was passiert, wenn man das macht, was passiert, wenn man das macht. Und dann frage ich meine Eltern mal, was ist euer Ziel? Und wenn ihr dieses Ziel habt, dann sagt die Wissenschaft, geht mal da lang und lasst das mit dem hinter die Löffel und so.
Lasst das mit hinter den Löffeln. Übrigens ein ganz wichtiger Punkt heute ist nämlich Tag der gewaltfreien Erziehung. Das wollen wir hier vielleicht auch schon gleich mal sagen. Nicola Schmidt, Autorin verschiedenster Erziehungsratgeber und Coacherin, und Oliver Fina, Familientherapeut, sind unsere Gäste hier. Und am Telefon begrüße ich jetzt Simone Österberg. Schönen guten Tag, Frau Österberg.
Moin, moin.
Moin, moin, also moin. Aus dem Norden.
Ganz genau. Ich finde es sehr schön, dass Sie diesen Beitrag leisten, weil aus meiner Sicht gibt es nichts Wunderbares als Kinder. Wir waren ja selber alle mal Kinder.
Von
daher ist es ja sehr, sehr wichtig, in der heutigen Zeit Kinder in die Welt zu setzen, ist aus meiner Sicht wahnsinnig. Ich bin Mutter von 4 Kindern, einen Sohn und 3 Töchtern. Und die sind alle erwachsen. Mittlerweile habe ich Enkelkinder. Und mir hat geholfen Liebe, Vertrauen, Freude, Zeit und Regeln. Natürlich mussten zwischendurch immer Außenstände wie Kindergarten, Schule, Gesellschaft mich dabei unterstützen. Aber es gab nicht einen Tag in diesen 38 Jahren, wo ich Mutter bin, wo ich einmal daran gezweifelt habe, eines dieser Kinder auf die Welt gebracht zu haben.
Ja.
Sie haben mir mein Leben einfach bereichert. Und es fällt mir heute oft noch schwer, sie loszulassen, weil das war die schönste Zeit in meinem Leben, Kinder zu haben.
Jetzt haben Sie Enkelkinder.
Jetzt habe ich Enkelkinder, richtig, aber da sind ja nun dann meine Kinder für zuständig. Ja,
das ist auch ein ganz interessantes Thema mit den Großeltern, das können wir vielleicht nachher nochmal anschneiden. Sie haben jetzt eben was gesagt, Sie haben so ganz viele Worte ausgewählt, also Liebe, Vertrauen und dann haben Sie aber auch Regeln gesagt.
Ja, Regeln waren in unserer Familie wichtig, um den Ablauf auch zu vereinfachen, immer wieder Kompromisse zu schließen, aber zum Beispiel vor dem Essen die Hände waschen, die Zähne putzen. Da gab es dann oftmals Spielchen, was nicht so klappte, aber dadurch, dass es 4 waren, haben sie sich untereinander unterstützt. Mhm. Und spätestens dann beim Zahnarzt, wenn gebohrt wurde, haben sie kapiert, klar, muss ich mir die Zähne putzen. Auch Selbstständigkeit fordern. Nicht immer nur so tun, als dass sie Marionetten seien, sondern selber die Welt entdecken dürfen und immer wieder die Sicherheit haben, da sind Menschen, denen ich vertrauen kann, zu denen ich zurückkommen kann und die mich einfach so lieben mit all den Macken und Kanten, die ich habe.
Das klingt jetzt aus der Entfernung, klingt das so, als ob das easy gewesen wäre. Sie haben aber auch gesagt, Hilfe war durchaus von außen auch nötig. Sind Sie alleinerziehend, weil Sie jetzt nur von sich gesprochen haben?
Ich war verheiratet und mein Mann hat mich da auch toll unterstützt. Wir waren in einer Landwirtschaft tätig. Da kommen dann ja noch Großeltern und viele Verwandte dazu. Es gab auch Situationen, da hätte ich die Kinder gerne mal für einen Tag in ein Zimmer eingesperrt, weil sie mich genervt haben bis zum geht nicht mehr. Aber schon allein der Gedanke hat dafür gesorgt, nee, so wunderbare Wesen, die sperrst du nirgendwo ein. Die wirst du auch niemals schlagen und denen wirst du auch niemals das Gefühl geben, dass sie so, wie sie sind, nicht gut sind. Das kommt aber daher, weil ich selber aus einer Kindheit komme, wo das nicht der Fall war.
Weil Sie das, also Sie wollten was anderes leben, als Sie selbst erlebt haben.
Ganz genau. Mhm. Also wirklich, ich kann allen Eltern nur sagen, es gibt keine Gebrauchsanweisung, wenn man ein Kind in diese Welt setzt. Aber das Wichtigste ist die Liebe, die Freude und Vertrauen. Vertrauen in diesen kleinen Menschen haben.
Na, Frau Österberg, da haben Sie einen wunderbaren Auftakt zu dieser Sendung hier geliefert. Dankeschön.
Danke
für Ihren Anruf. Und da schreibt uns Frank Reginald Wolf aus dem Harz, Kinder sind zumeist Kopien ihrer Eltern. Und mir ist aufgefallen, Erziehungsmethoden wie, wenn du nicht das tust, dann gibt es das nicht, die unsere Eltern bei uns angewendet haben, werden von uns meist unbewusst fortgesetzt. Wie können wir diesen Steinzeitmethoden entrinnen? Frau Schmidt.
Sehr schön. Ja, sehr schön. Das fragen mich meine Eltern natürlich oft. Ich habe erst.
Wenn Sie sagen, das fragen mich meine Eltern, dann meinen Sie die, die Sie coachen, ne? Nicht Ihre
die
eigenen Eltern.
Die Eltern, die ich coache. Okay. Ich gebe wahnsinnig viel Vorträge. Und ich habe das Glück, das ist tatsächlich ein Segen, dass ich einmal im Jahr irgendwas zwischen 3 und 6 Wochen mit Eltern im Wald bin. Wir machen ja diese Familiencamps und das ist wirklich cool, weil da habe ich Eltern und Kinder eine Woche lang 24 Stunden draußen im Wald. Wir schlafen in Tippis, sitzen jeden Abend am Lagerfeuer. Und da kommen natürlich ganz viele Themen hoch und da kann man natürlich ganz viel dann auch besprechen und am nächsten Tag ausprobieren. Und das ist eine der häufigsten Fragen. Bei mir hat man das so gemacht und erstens, darf ich das jetzt anders machen und wie komme ich aus diesen Mechanismen raus? Und ich glaube, das ist auch das Spannendste, finde ich, in der aktuellen Elterngeneration, die wir viele wollen es jetzt anders machen. Meine Antwort ist immer, das Erste, was wir machen können und machen sollten, das Geschenk, was wir uns selber machen können, ist erstmal darauf achten, wann stresst mich das Kind und wie gucke ich dann auf das Kind. Weil immer, wenn wir gestresst sind, gucken wir negativer auf unsere Kinder, als es sein müsste. Und das erstmal zu bemerken und dann zu überlegen, okay, will ich jetzt gegen mein Kind gehen oder mit meinem Kind? Das kann total viel verändern.
Mhm. Also da tatsächlich genauer hingucken, das ist wahrscheinlich auch der Ratschlag, den Sie geben?
Ja, genauer hingucken und auf gar keinen Fall mit dem Kind in den Kampf gehen, weil dann geht ein Kind auch aus dem Kontakt und dann hat man gar nichts gewonnen. Und wenn kein Kontakt da ist, kann man auch nicht mehr erziehen. Und der Blick auf sich wohlwollend auch, ne? Mit sich gut umgehen, mit sich selber als Erwachsenen auch die Zeit nehmen, zu reflektieren, zu überlegen, okay, was ist hier gerade los und was ist mit mir los vor allem? Und
also dieses berühmte erstmal bis 10 zählen.
Ja, auch atmen. Also ich atme mit Eltern auch gerne mal in Beratung.
Und, tatsächlich?
Ja, so 5-mal durchatmen, wenn es ein bisschen hochschwappt. Also manchmal geht es auch da ordentlich zur Sache und dann sage ich ihm, okay, wir kommen jetzt mal alle zur Ruhe und dann atmen wir mal 5-mal alle durch und dann kann es weitergehen. Das hilft. Also 5-mal durchatmen ist schon gut.
Frau Schmidt, ich glaube, das mit dem Atmen habe ich bei Ihnen auch gelesen, ne?
Ja, ich muss sagen, ich habe das auch immer gehört, Nick, du musst erst mal bis 10 zählen und atmen. Und ganz ehrlich, ich bin so ein impulsiver Mensch, ich kann das gar nicht. Wenn ich sauer bin, denke ich hoch wie eine Rakete. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, okay, was mache ich denn da und was kann ich denn meinen Eltern sagen? Und habe tatsächlich ein ganzes Buch darüber geschrieben, das heißt Erziehen ohne Schimpfen. Und da geht es darum, wie kann ich, wenn ich so ein Mensch bin, der halt nicht so ruhig ist, sondern eher ausflippt und zwar quasi aus dem Nichts, lernen, schon zu merken, jetzt geht's gleich los. Also ich sage meinen Eltern immer, wenn du aus dem Nichts ausflippst, hast du 2 Stunden vorher den Fehler gemacht. Weil dann warst du schon im roten Bereich und dann flippst du aus. Und du musst 2 Stunden vorher schon merken, ey, ich bin nicht mehr im grünen Bereich. Eigentlich ist es hier gerade zu viel. Ich koche jetzt nicht. Es gibt eine Fertigpizza, weil sonst kann ich nachher das ins Bett gehen nicht mehr schaffen.
Mhm. Also man flippt eigentlich gar nicht auf der Stelle aus, sondern muss man einfach ein bisschen früher auf sich gucken. Martin Adrian ist am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Adrian. Herr Adrian, was ist denn heute mit unseren Leitungen los? Jetzt ist der Herr Adrian in Braunschweig eigentlich am Telefon, aber dann doch nicht. Ich drücke mal wieder zurück und gehe weiter zu Lorenz Lukas. Vielleicht erreichen wir den. Herr Lukas.
Ja, hallo zusammen.
Sie sind jetzt dran. Klappt das mit der Leitung? Sie sind Erziehender?
Vater, alleinerziehender Vater.
Alleinerziehender Vater?
14-jährigen Sohn, also inzwischen ist er jetzt 14. Mhm. Und muss sagen, tolle Sache. Ich habe ihn auf jeden Fall immer gefördert. Ich habe gesagt, alles wird, muss er mitmachen. Sprich, wenn wir gekocht haben, Karotte, Schäle, Kartoffeln etc. Ich glaube, wenn die Kinder dann mitmachen, schmeckt es genau besser. Also,
einbinden.
Ja, selbstverständlich immer. Und vor allem, ich habe dann auch, gerade wenn es bei mir darum ging, sowas mit dieser Entscheidenden, also ob das jetzt die Schuhe anzieht oder die Hose, habe ich mir angewöhnt, dann 2 Paar auszuziehen. Also 2 Paar Schuhe hinzustellen, 2 Paar Hosen hinzulegen. Sage, du, pass auf, welche möchtest du, links oder rechts oder blau oder rot? Und so, dass da die Entscheidung da war, dass er so selbstbewusst was entscheiden konnte, war alles andere vergessen, von wegen, ich tue nichts und ich habe keinen Bock. Meistens habe ich dann so dann immer die Entscheidung überlassen dem Kind.
Ah ja, und dann ging das mit dem Schuhe anziehen?
Zum Beispiel, ja. Also meistens mit allen Sachen, ja, hier hast du eine Entscheidung geben und dann sagen so, hier, schau mal, links oder rechts, so gesehen. Ne?
Ja, genau. Aber eben nicht 93 Paar Schuhe dahinstellen, weil es gibt ja auch die Kinder, Herr Fiener, die von Entscheidungen eigentlich vielleicht zu viele Entscheidungen treffen zu müssen, überfordert sind, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, wenn man Schuhe auswählen lässt, das ist natürlich eine Entscheidung, die kann ein Kind sicherlich treffen. Wenn es das in dem Moment nicht treffen kann, dann hat es andere Gründe. Aber manchmal gehen Eltern auch hin und lassen Kinder Entscheidungen treffen wie, was sollen wir heute Abend essen? Das kann sicherlich ein Kind auch mitentscheiden, aber eine Entscheidung für die ganze Familie zu treffen, was abends gegessen wird und dann fangen die anderen Kinder vielleicht an zu meckern und sagen, das wollte ich aber gar nicht essen, dann kann das für das Kind auch schon negative Auswirkungen haben, weil es einfach diese Entscheidung getroffen hat. Mhm. Also man muss immer gut gucken, welche Entscheidungen lasse ich ein Kind mitentscheiden und welche nicht.
Herr Lukas, Sie haben eben gesagt, Ihr Sohn hilft ganz viel im Haushalt. Da werden jetzt viele zu Hause an den Radios inklusive mir denken, ach, das habe ich nie geschafft, dass meine Kinder irgendwie tatsächlich sich da quasi freiwillig den Kartoffelschäler nehmen. War das immer so freiwillig bei Ihnen oder wie war das, wie haben Sie das eingeführt?
Also sehr arg, also motiviert habe ich ihn immer, weißt du, so immer aufs Positive, dass wir alleine waren. Ja, ich hatte eigentlich da sehr wenig Stress. Der hat es immer gern mitgemacht und musste mitmachen. Ne? Ich habe ja auch gesagt, du, wir sind ein Haushalt zusammen. Ja, das heißt nicht, ich kann mich da alleine hinstellen. Mama ist nicht da, so gesehen. Ne? Wir sind auf uns gestellt und ich brauche einfach den Wingman. Ja, also er hat mir auch nie wirklich Papa gesagt. Er war von vornherein immer, ich war der Lukas für ihn. Weil alle sagen sie mir, ja, Lukas. Und so ist irgendwie so dieses Freundschaftliche da geblieben. Dabei, wie gesagt, sowas war schon strenge. Nach dreimal habe ich immer gesagt, so, spreche ich nicht mehr. Nach dreimal gibt es entweder eine Schelle, dass der Motto anläuft, ja, also in gesunder Rahmen, aber ansonsten wusste ich gar nicht, ja. Aber ich habe ihn auch sehr bewusst mit allem erzogen, also sprich, Schimpfwörter habe ich ihn auch erklärt, ne? Wenn es dann diese Postmodernen heute so, du, was weiß ich von Gender und so, dann habe ich gesagt, du weißt, was es bedeutet, ne? Wenn du das sprichst, dann guck mal. Und das war ihm sehr bewusst und das war, ja, also intelligent habe ich es gesagt, also guck, dass du intelligent die Sachen machst, ne? Und intelligente Leute schimpfen nicht, blöde Ausdrücke oder sowas, zumindest wissen sie, was sie da sagen.
Ja. Erfahrungen und Schilderungen seiner Erziehungszeit. Lorenz Lukas, Dankeschön für Ihren Anruf hier. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und begrüße am Telefon Karl Wurm in Lüneburg. Schönen guten Tag.
Ja, einen schönen guten Morgen.
Wie geht es?
Ihre Sendung.
Und erinnern sich an eigene gute Bitte? Dinge oder Fehler?
Bitte?
Und erinnern sich an eigene gute Erziehungsmaßnahmen oder Fehler?
Ich erinnere mich an gute Erziehungsmaßnahmen und an schlechte. Mhm. Die guten überwiegen aber. Und das ist für mich auch so ein Punkt, der mich so ein bisschen stört in der aktuellen Auseinandersetzung mit Kindererziehung, dass die Kinder zu stark oder manchmal ausschließlich im Fokus stehen, deren Wohlergehen und dadurch zum Teil die Eltern am Gängelband dieser Kinder hängen. Und ich finde, dass das nicht richtig ist und nicht geht. Ich habe bei meiner Mutter Erziehungsmethoden erlebt im Nachkriegsdeutschland, wo ich im Nachhinein sagen kann, das war richtig so. Auch wenn ich das als Kind nicht immer nachvollziehen konnte.
Mhm. An was erinnern Sie sich da? An was erinnern Sie sich da?
Ob etwas richtig oder angemessen oder nicht angemessen ist. Mhm. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, wenn ich so mitkriege, vielleicht zwei Dinge. Wenn ich von gewaltloser Erziehung spreche und damit meine, dass ein Klaps auf den Hintern oder eine kleine Backpfeife Gewalt ist, dann glaube ich, wird Gewalt verharmlost. Ich glaube, das hat gar nichts mit Gewalt zu tun, sondern mit Struktursituationen. Und wenn ich dann so Situationen ich selber habe keine Kinder, habe aber durch meine Partnerin Kinder und Enkelkinder und durch meine Arbeit in der Schule sehr viel mit Kindern und deren Eltern zu tun gehabt. Wenn ich heutzutage erlebe, wie sich Kinder am Essenstisch verhalten, dann kann ich nur sagen, Hilfe. Es kann doch wohl nicht angehen, dass sich Kinder den Teller vollpacken, die drei Viertel davon wieder zurückschmieren, dann kommt das nächste dran. Und die Eltern sind daneben und blicken stumm auf dem ganzen Tisch herum. Ja. Sondern ich denke, es ist sinnvoll, Strukturen vorzugeben.
Strukturen vorgeben, da können wir ja vielleicht mal ein.
Drauf, wie du auch essen kannst.
Ja, genau. Herr Wurm, ja, lassen bitte. Sie uns ganz kurz mal darauf reagieren. Strukturen ja. vorgeben. Frau Schmidt, ich habe Sie atmen hören.
Ja, erstmal danke für die Perspektive, Herr Wurm. Es ist spannend, auch mal so eine Meinung zu hören. Was wir ganz klar sagen können, ist, ich war erstaunt, als Sie gesagt haben, Klaps und Backpfeife, da wird Gewalt verharmlost. Tatsächlich ist es so, dass wir aus Studien wissen, dass Gewalt nicht erst bei Klaps oder Backpfeife anfängt, sondern tatsächlich schon dann, wenn wir Kindern drohen, wenn wir sagen, wenn dann, wenn wir sagen, pass mal auf, Freundchen. Man kann auch sehr leise und völlig ohne Berührung unglaublich gewaltvoll gegenüber Kindern sein. Und die Frage, ist das gut oder schlecht, lässt sich in der Forschung total einfach beantworten. Die Antwort lautet nämlich, immer dann, wenn wir Kinder unter Stress setzen und wenn Kinder ihren direkten primären Bezugspersonen nicht hundertprozentig vertrauen können, lernen sie schlechter. Es ist ganz banal. Wenn wir wollen, dass Kinder lernen, dass der Teil des Gehirns, der Verhalten lernt, angeschaltet bleibt, dürfen wir die Kinder nicht stressen. Struktur ist wichtig und ich glaube, das ist ein großes Missverständnis, dass wir denken, Gewaltfreie Erziehung heißt, die Kinder dürfen alles machen. Also was der Herr auch vor Ihnen gesagt hat, wie lernen Kinder im Haushalt zu helfen? Sie lernen im Haushalt zu helfen, wenn sie als ganz kleine Kinder schon mithelfen dürfen. Auch dann, wenn es noch total ineffektiv ist, was sie machen und sie vielleicht mehr Dreck machen beim Saugen helfen oder uns mehr Zeit kosten, als dass sie saugen. Dadurch lernen Kinder das. Kinder, die im Fokus stehen, sind ja im Moment total im Verruf. Und gleichzeitig ist es aber tatsächlich so, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen, kann das Kind kooperieren und was kann das Kind entscheiden und was sind die Dinge, die wir entscheiden. Es gibt zwei Dinge, die entscheiden Eltern, Gesundheit und Sicherheit. Und da diskutiere ich auch nicht. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob ich sage, wenn du dich jetzt nicht anschnallst im Auto, mein Freund, dann setzt was. Oder ob ich sage, ich sehe, dass du dich nicht anschnallen willst, Sicherheit geht vor, ich schnalle dich jetzt trotzdem an, auch wenn du sauer bist. Und das sind diese kleinen Veränderungen und ich muss Ihnen tatsächlich an der Stelle widersprechen, Kinder wissen genau, was richtig und was falsch ist. Die wissen genau, was angemessen ist und was nicht. Und sie merken sich ein Leben lang, wo wir ihre Würde verletzt haben und wo wir sie geschützt haben. Was nicht heißt, dass wir nicht Nein sagen.
Ja, ich glaube, dass Sie hier an dieser Stelle aus meiner Sicht völlig überziehen. Nicht nur Kinder haben ein gutes Gespür, sondern auch Eltern und Erwachsene oder dazwischen, alle dazwischen. Und es geht nicht darum, nur Eltern oder Kinder in den Fokus zu stellen, sondern klarzumachen, dass es innerhalb einer Gemeinschaft eine Struktur gibt, die Gemeinschaft gemeinsam herstellen muss. Und dass sich dann aber auch daran alle Mitglieder daran halten, bis
Herr Wurm,
die Gemeinschaft
aber
dazu kommt,
ich hatte jetzt
das
gar
wieder zu ändern.
Ich hatte jetzt gar nicht den Eindruck, dass das im Widerspruch steht zu dem, was Frau Schmidt gesagt hat.
Sie sagen, dass Kinder genau mitbekommen, was richtig und falsch ist. Ich glaube, dass sie das nicht mehr und nicht weniger können als Erwachsene.
Das ist komplett korrekt, Herr Wurm.
So.
Genau, und
wenn
wir wissen auch nicht.
Wenn ich mit Ihren Bedürfnissen immer nur in den Fokus stelle und frage, möchtest du das Himbeereis, möchtest du Erdbeereis, möchtest du blaue Schuhe oder die gelbe Jacke anziehen, dann sind Kinder damit einfach überfordert. Und Erziehung ist aus meiner Sicht nicht ein rationalisierter Prozess von Erläuterungen, sondern von einer Gemischlage Strukturen zu setzen und diese setzen aus meiner Sicht die Eltern, weil sie auch die Verantwortung haben und den größeren Überblick.
Herr Karl Wurm aus Lüneburg, unser Hörer mit seiner Meinung, dezidiert seine Meinung, die durchaus im Widerspruch steht zu einigem, was vielleicht andere denken. Herr Wurm, ich danke Ihnen, dass Sie sich geäußert haben hier bei uns im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Im Gespräch sind wir über Erziehung und da kam es ja jetzt eben gleich schon zu verschiedenen Dingen, wo man unterschiedlicher oder eine unterschiedliche Meinung jetzt hier hörte. Von Nicola Schmidt, von Oliver Fiener und von unseren Hörern. Da geht es viel jetzt schon um Strukturen und um Regeln schaffen, Herr Fiener. Regeln in einer Familie aufstellen. Das war ja jetzt auch groß das Thema eigentlich von unserem letzten Hörer, der sagte, ihm fehlen die Strukturen und Kinder können eigentlich Regeln nicht, sollen Regeln nicht bestimmen. Was erleben Sie?
In dem Fall gebe ich ihm recht. In dem Fall, da muss ich noch einen Satz zu sagen, dass ein leichter Klaps keine Gewalt ist. Es ist Gewalt. Und ich möchte gerade am Tag der gewaltfreien Erziehung sagen, jegliche Form von körperlicher oder physischer Gewalt gegen Kinder ist Gewalt und von Erwachsenen und also von Erwachsenen und älteren Jugendlichen definitiv nicht durchzuführen. Mhm. Das möchte ich nochmal dazu sagen. Strukturen. Ja, Eltern geben Regeln vor. Natürlich, Kinder können keine Regeln vorgeben. Kinder, das ist auch gar nicht deren Job. In einer Eltern-Kind-Beziehung ist es wichtig, dass Kinder und der Kinderwille schon auch im Mittelpunkt stehen. Das bedeutet aber nicht, dass der Elternwille nicht auch im Mittelpunkt stehen darf. Das ist ja ein Miteinander. Familie ist ja ein Miteinander. Und eine Erziehung auf Augenhöhe in dem Sinne, wie Eltern das auch bei mir in der Beratung häufiger ansprechen, ne? Also ich möchte so der Kumpel meines Sohnes sein, das läuft einfach nicht, weil Eltern auch die Erzieher sind. Und was wichtig ist, es gibt eine Form der Gleichberechtigung. Natürlich, Kinder dürfen, man kann mit Kindern auch Regeln aushandeln. Man kann überlegen, machen wir es so oder machen wir es so. Was ganz wichtig ist in Familien, ist, Kinder sind gleichwertige Teile der Familie. Aber Regeln bestimmen die Eltern nach einer möglichen Aushandlung mit Kindern?
Frau Schmidt?
Ja, ich denke, das Hauptproblem ist, was ich bei meinen Eltern sehe, ist Folgendes. Wenn wir einen Säugling haben, das Kind wird geboren, wir haben einen Säugling. Der Säugling muss alle seine Bedürfnisse erfüllt kriegen zu jeder Zeit. Mhm. Und zwar pronto. Mhm. Also in der Forschung sagen wir, irgendwas zwischen 2 bis 19 Sekunden sollte die Reaktionszeit auf einen Säugling sein, damit er nicht unter Stress gerät. So, und dann kommen wir in diese Phase, wenn die so 1,5, 2, 2,5 sind, wo wir die totale Bedürfnisbefriedigung durch soziale Regeln und Grenzen ersetzen. So, und jetzt wird es interessant, weil zwei Dinge passieren. Erstens, Kinder haben nur ein begrenztes Kooperationskontingent. Und ich sage meinen Eltern immer, nehmt es einfach am Alter. Also 2-Jährige nachmittags um 2, da kooperieren die nicht mehr. 3-Jährige nachmittags um 3, 4-Jährige um 4 und so weiter. Mhm. Und bis dahin gehen die an die Hand, ziehen sich die Schuhe an und sind relativ gut, auch mit, ich sag mal so, diesem Jasper-Julen. Also du kannst entscheiden, welche Hose und so weiter dazu zu kriegen, das zu tun, was wir von ihnen wollen. Und wenn die aus der Kita kommen um 16:30, die 4-Jährigen, dann sind die durch. Dann können die nicht mehr. Und da können wir mit unseren Regeln Samba tanzen. Es wird nicht funktionieren, weil das Kind nicht mehr kann. Das heißt, an der Stelle biete ich dem Kind eher den Vollservice und überlege mir, ob ich vielleicht jetzt erstmal dem Kind was zu essen gehe und dann einkaufen gehe, damit ich nicht an der Kasse den typischen Breakdown habe.
Also variable Regeln. Nicola Schmidt hier, die viele Bücher über das Elternsein geschrieben hat, und geschrieben hat uns auch Cora und Coco Cassi, Mutter und Tochter nehme ich an. Ich bin alleinerziehende Mutter einer 7-jährigen Tochter und bisher kann ich uns beiden für unsere bisherige Erziehung nur auf die Schulter klopfen. Uns beide, schreibt sie. Was mir immer wichtig war, meinem Kind einen Rahmen zu geben, keine starren Grenzen, also was Ähnliches, was Sie jetzt eben gesagt haben, sondern einen Rahmen, der auch justierbar, also beweglich ist. Denn auch Erwachsene können ihre Meinung ändern. Heißt, nichts muss konsequent durchgezogen werden, sondern wir können unsere Meinung ändern und sollten das aber erklären bzw. begründen und auch tun. Und wenn ich gemerkt habe, dass mein Kind nicht so gut drauf ist, dann habe ich immer zuerst geschaut, wie geht es mir? Ist bei mir eigentlich alles in Ordnung? Denn oftmals sind unsere Kinder der bessere Spiegel unseres Selbst, schreiben Cora und Coco Cassi. Wer von beiden, das habe ich jetzt hier nicht rausbekommen. Ich begrüße am Telefon unseren Hörer Peter Clausen. Schönen guten Tag, Herr Clausen.
Ja, moin auch in die Runde. Ich hätte gleich eine Frage, aber möchte vorweg eine ganz kurze Sequenz von letzter Woche, da schalte ich zufällig das Fernsehen ein, erzählen. Und zwar war da dann eine Hundeerziehersendung und zum Schluss sagt der Hundetrainer so grundsätzlich zur Hundeerziehung, liebevoll, aber konsequent. Das fand ich ziemliche Schlüsselbegriffe, vielleicht nicht nur für die Hundeerziehung. Und in dem Zusammenhang meine Frage, und zwar habe ich früher mal in Erziehungsratgeber für Erwachsene, für Paare, für Verheiratete gelesen, dass die Grundkommunikation einer Beziehung grundsätzlich so vom Anteil her ungefähr 60% positiv sein sollte und nicht nur Streit und Stress, sonst wäre vielleicht die Beziehung gefährdet. Gibt es vielleicht sowas Ähnliches auch für die Kindererziehung? Ich würde vom Gefühl aus eher so vielleicht auf 70-75% gehen, wo ich sage, die Kommunikation zwischen Eltern und Kindern sollte 75% positiv sein, mit positiven Grundstimmung. Und ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich so Familien beobachte, dass das nicht überall eingehalten wird. Ja, das war's.
Positive Kommunikation.
Ich hätte was für Sie. Ja, also ich glaube, ich hätte was für Sie. Zum einen die Frage, die Sie gestellt haben. Wir wissen aus der Forschung tatsächlich, das Verhältnis muss 1:5 sein. Das wissen wir bei Erwachsenen vor allen Dingen. Also auf eine negative Interaktion sollten 5 positive kommen. Und die Sache mit der Konsequenz, da müssen wir super aufpassen. Wir Deutschen denken ja, das ist einer der größten Erziehungsirrtümer in Deutschland. Konsequent heißt, wir ziehen Regeln durch. Konsequenz heißt aber eigentlich, sich konsequent nach der Verfassung aller Beteiligten zu richten. Ja. Wenn alle in guter Verfassung sind, gibt es kein Gummibärchen von dem Essen. Wo kommen wir denn da hin? Wenn wir echt einen langen, stressigen Einkauf haben, dann gibt es jetzt mal für alle ein Wartegummibärchen, weil dann können wir in Ruhe kochen.
Also Konsequenz an den Bedürfnissen ausgerichtet. Würden Sie dem noch was hinzufügen wollen, Herr Fiener?
Finde ich total gut. Also die Bedürfnisse aller im Blick behalten. Also auch auf die eigenen Bedürfnisse gucken, auf die Bedürfnisse der Partnerin und des Partners gucken. Das ist doch eigentlich total schön. Bleiben wir bei dem Beispiel. Nach dem Einkaufen. Einkaufen ist häufig stressig für Familien. Man kommt nach Hause und Essen ist noch nicht fertig und man muss überbrücken. Alle Mann aufs Sofa. ein Gummibärchen dazu, vielleicht ein Kakao oder sonst was und dann Familienzeit nochmal einstreuen und eine gute Zeit miteinander haben, in Kontakt kommen.
Mhm. Dann klappt das auch mit der positiven Kommunikation. Total. Herr Clausen, Ihre Frage war ja positive Kommunikation. Ist die beantwortet?
Genau. Und mit 80% Anteil, das finde ich sehr überzeugend. Ja, überzeugt mich auch. Okay, ganz vielen Dank auch.
Ein schönes Wochenende für Sie und ich begrüße ganz herzlich Zdenka Fischer aus Nürnberg. Hallo. Frau Fischer, huch, in dem Moment aufgelegt. Meine Güte, was haben wir denn hier heute für ein Leitungsproblem? Ich begrüße Ernie Buchmann in München.
Grüß Gott aus München.
Schönen guten Tag, hallo. Frau Buchmann.
Ich möchte so als Beitrag erwähnen, dass ich 1974, als unsere Tochter geboren wurde, ein willenloses, höriges Opfer der Zeitschrift Eltern war. Ich habe alles, was an Erziehung nötig ist, weil ich selber ja schließlich nichts konnte, obwohl ich damals schon Kindergärtnerin war. Aber ich habe mir gedacht, beim eigenen Kind weiß man vielleicht gar nichts, habe ich mir alles aus der Eltern zurechtgelesen. Und ich muss sagen, ich bin selbst ein geprügeltes Kind, Generation noch geprügeltes Kind. Und Holzscheitel knirren, wenn Ihnen das was sagt, in der Ecke auf einem Stück Holz knien. Und ich habe mir geschworen, das Einzige ist, dass unsere Tochter ohne jedes Klapschen oder sonstige Repressalien durch ihr Leben gehen soll. Habe ich auch eingehalten. Aber das Einzige, was ich womöglich falsch gemacht habe, das war, dass als die sogenannte Sauberkeitserziehung begonnen hat, da hieß es in Eltern, lassen Sie Ihr Kind ruhig mit seinen Ausscheidungen spielen. Und das habe ich auch zugelassen. Ja, weil mir das nie ein Problem gemacht hat, weil sowohl als Kindergärtnerin als auch später als Altenpflegerin habe ich ja selber immer in Ausscheidungen herumgepanscht. Das hat mir nichts ausgemacht. Und sie hat das auch Picasso-ähnlich gemacht, aber sie hat heutzutage in ihrem doch hohen Alter von fast 50 schon seit langem große Probleme mit ihren und anderer Leute Ausscheidungen. Und ob das ursächlich damit zusammenhängt, ich darf ja in ihrer Gegenwart nicht mal Stuhlgang oder Kacke sagen oder Witze machen.
Ich weiß nicht, ob wir das hier jetzt regeln können, aber was ich interessant fand oder einordnen können, aber was ich interessant fand, dass Sie als gelernte Erzieherin sich doch meinten, also einem Ratgeber überlassen zu müssen.
Ja, weil das damals irgendwie schon unterschwellig geheißen hat, dass erziehendes Personal oder überhaupt Leute, die einen erzieherischen Beruf ausüben, bei ihren Kindern meistens scheitern. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, so, und dann geht das alles vollkommen daneben. Und sie ist aber im Gegensatz zu mir, ich war Nägelkauerin und sie niemals, also habe ich durch die Art und Weise, wie mein Mann und ich ihr einfach alles erlaubt haben, haben wir sie wahrscheinlich ganz gut durch ihr gesamtes junges und jüngstes und älteres Leben gebracht. Aber das mit den Ausscheidungen stimmt mich halt nachdenklich.
Frau Buchmann, ich danke Ihnen für den Anruf. Ich weiß nicht, ob jemand auf das Thema mit den Ausscheidungen antworten möchte oder ob das zu weit hier jetzt eigentlich spekulativ wäre.
Da bin ich raus.
Zum Thema.
Also ich könnte einen Satz dazu sagen, das ist so multikausal, dass man das so einfach nicht sagen kann.
Ja. Zum Thema Ratgeber habe ich noch eine E-Mail und mit dem wollen wir dann auch diese erste Stunde hier beschließen. Marco Gölz schreibt uns, mich haben die ganz guten, gut gemeinten Erziehungstipps von den erfahrenen Menschen immer ziemlich genervt. Ich habe mich zwar immer schönartig für die Tipps bedankt, wusste aber schon, dass die Kinder so individuell sind und Tipps von anderen zwangsläufig nichts mit meinen Kindern zu tun haben. Ich habe immer bei mir gedacht, wenn es wirklich diesen einen Königsweg bei der Erziehung geben würde, dann hätte sich schon lange dieses eine Buch darüber herauskristallisiert. Aber der Fakt, dass die Buchhandlung voll von Ratgebern ist, die zeigt doch schon, dass es diesen einen Weg nicht gibt. Unsere letzte E-Mail ging ja um Ratschläge und Ratgeber, die vielen Ratgeber, die jetzt nicht nur in Buchform sein müssen, sondern eben auch in Form von gut gemeinten Ratschlägen von der Nachbarin oder den Großeltern. Herr Fiener, Ratgeber, was ist Ihr Tipp da eigentlich?
Ich hänge noch an den Ratschlägen. Ich versuche in meiner Arbeit möglichst wenige Tipps und Ratschläge zu geben. Wenn ich das mal mache, dann gerne aus Erfahrung von anderen Eltern. Aber zur Frage, Ja, es gibt eine große Landschaft von Ratgebern in schriftlicher Form und es gibt mittlerweile auch wirklich sehr, sehr gute Podcasts, die man hören kann. Wenn mich Eltern fragen, Mensch, Herr Fiener, wir sind schwanger oder wir kriegen unser zweites Kind, was können wir denn da machen, was sollen wir denn lesen? Oder Freunde mich auch fragen, was sollen wir denn da lesen? Ich sage dann immer, oh, lest ein gutes Buch, ein Roman, entspannt euch.
Also was ganz anderes.
Ja, genau. Und wenn dann wirklich, nein, wir wollen einen Ratgeber. Ich finde Ratgeber super. Eltern sollten sicherlich auch mal einen Ratgeber lesen. Warum nicht, wenn es sie beruhigt und sie sich damit gut fühlen? Prima. Sie sollten aber da Maß halten und nicht anfangen und sich hunderte oder also 10 verschiedene Bücher lesen und da durcheinander kommen. Das ist, glaube ich, schwierig.
Frau Schmidt, geht das jetzt gegen Sie als Ratgeberschreiberin?
Nein, es geht total für mich. Ich bin total der gleichen Meinung. Das, was ich mache, nennt sich ja nicht umsonst Artgerecht-Projekt. Also letztens habe mich eine Journalistin gefragt, was machen Sie denn, Frau Schmidt, ist das eine Pädagogik, eine Philosophie, ein Konzept? Und die Antwort lautet, weder noch. Ich frage einfach, was ist artgerecht für kleine Menschenkinder? Und ich glaube, da liegt der interessante Punkt, weil ob die Kinder mit Holzspielzeug, Naturmaterialien oder Plastik spielen, spielt am Ende keine Rolle für ihre mentale Entwicklung. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen Infant Mental Health, also gesunde mentale Entwicklung. Und deswegen sind Ratgeber, finde ich, immer dann spannend, wenn sie wirklich gucken, was ist die Basis, wo kommen unsere Kinder her, nämlich aus der Steinzeit, was erwarten sie, das ist ein Homo sapiens, der braucht Bindung, Zuwendung, Liebe, Sicherheit, Kontakt, Gruppe, Regeln und wie kann ich ihnen das so geben, dass ich in Kontakt mit ihm bleibe?
Also ein ganz einfach klingender Ratschlag, so einfach ist es aber vielleicht nicht immer. Martin Adrian hat es jetzt nochmal versucht, mit uns telefonisch Kontakt aufzunehmen. Vielleicht gelingt es ja jetzt, Herr Adrian. Schönen guten Morgen. Das gibt's doch gar nicht. Herr Adrian, was ist los mit Ihnen? Sie müssen Ihr Mikro anstellen.
Ja, guten Morgen. Hallo.
Jetzt ist
hallo.
Er da.
Ja, hallo. Das ist ja schön, dass ich drankomme. Und zwar mag ich mal einfach kurz in die Runde geben. Hallo erstmal.
Hallo.
Von Marshall B. Rosenberg, der Ihnen vielleicht auch ein Begriff sein wird. Konflikte lösen durch gewaltfreie Kommunikation. Mag ich kurz mal zitieren. Denn welche Regel auch immer Sie mir benennen, jeder Mensch kann beschließen, sie nicht zu befolgen. Zu sagen, Gesetze müssen befolgt werden, ist eine Verzerrung der Tatsachen. Die Menschen, die das Gesetz erlassen haben, möchten, dass es befolgt wird. Und die Gesetze besagen mir erstmal, dass ich mit Höflichkeit und mit Freundlichkeit in das Leben, also ihres jetzt auch, hineinleuchte. Und sowas erstmal wie Respekt ihnen gegenüber zolle. Ja? Mhm. Und der Begriff Liebe ist ja weit gefächert. Also machen wir es doch fest, einfach am Nächsten. Ja? Am Nächsten, der jetzt vielleicht sich in die Runde einbringt und auf das, was ich jetzt versucht habe, mit in die Runde oder als Beitrag meinerseits, auch in der Erziehung, sehe ich mich ja im Konflikt mit mir selbst. Also aus dem Selbstbewusstsein heraus speist sich erstmal sowas wie Vertrauen darauf, dass ich nicht missverstanden werde. Ja? Und wenn ich jetzt jemandem einen Klaps gebe, also ich mag mal einfach sagen, die Grünen, ja, und da gibt es viele, viele Themen, die jetzt den Klimawandel betreffen.
Aber wollen wir jetzt, vielleicht wird es jetzt zu groß. Die Runde wird jetzt ein bisschen groß, finde ich. Lassen Sie uns mal, Sie selber wollten ja, wir wollten ja über Erziehung und ich glaube, Sie haben ja selber auch Erfahrung gesammelt in der Erziehung Ihrer Kinder, wenn ich das richtig wahrnehme. Wie haben Sie das mit der gewaltfreien Erziehung, mit der gewaltfreien Kommunikation denn geschafft, von der Sie ja anfangs gesprochen haben?
Ja, also als Vater klammert man sich ja immer auch, nicht immer, klammer mich da aus und sehe den Hauptpart dann vielleicht bei der Mutter und könnte für mich erstmal beschließen, dass ich das mit einem gewissen Abstand betrachte. Mhm. Und zwar im besten Fall vielleicht sogar, indem ich mich selbst als weiteres Kind einfach mal erachte. Ja, und die Achtung der Kinder mir gegenüber mir erarbeite. Mhm. Das wäre jetzt das Ziel vielleicht für mich. Und ob das was zu tun hat mit der Arbeit, die man tut oder... Ja, wenn ich mit mir in Arbeit bin, also etwas versuche an mir wenn ich also das Kind in mir noch spüre und auch dem nachgehe, ja, dann könnte es ja nur dann, also ich habe eine 16-jährige und eine 19-jährige Tochter und wenn ich jetzt also nicht mehr einer Arbeit nachginge, mal angenommen, sondern ich würde nur versuchen, dem Kind in mir noch nachzuspüren,
ja,
also dem Kind im Mangel im weitesten Sinne, würde ich dann akzeptiert sein als aktiver Teil noch dieser Gesellschaft? Diese Frage stelle ich mir.
Herr Adrian, ich danke Ihnen für dieses, also das Kind in sich selber spüren, nehme ich jetzt aus Ihrer Rede mit, gewaltfrei kommunizieren, nehme ich mit und danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Beitrag hier in der Sendung. Wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Ihnen auch, alles Gute. Tschüss.
Tschüss. Frau Fischer ist am Telefon, Stenka Fischer.
Ja, hallo, jetzt komme ich endlich durch.
Ja, genau, auch da war ein Leitungsproblem. Jetzt haben wir es gelöst.
Aufgelegt. Ich war, glaube ich, so aufgeregt, mal ins Radio zu kommen. Aber jetzt freue ich mich.
Frau Fischer, es geht um Erziehung und ums Elternsein.
Ja, genau. Ich wollte einfach nur mal kurz dazu beitragen, weil ich mich sehr gefreut habe, dass es überhaupt mal präsent wird in der Sendung und Ihnen auch herzlich danken, auch den beiden Ihren Gesprächspartnern. Ich bin selber Erzieherin, Heilpädagogin und Psychomotorikerin und arbeite jetzt schon über 20 Jahre, hauptsächlich im Elementarbereich. Ich habe selber keine Kinder. Ich erlebe es aber natürlich in der intensiven Begleitung der Eltern, gerade auch im Bereich von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten, mit Behinderungen. Und vielleicht einfach nochmal da so jetzt zu den Beiträgen auch dazu nochmal zu ergänzen, wie erschreckend, wie präsent es ist, dass eben ein Klaps noch ganz publik ist. Das erlebe ich auch immer noch bei Eltern, also sagen einem die Kinder, ne? Meine Mama hat gesagt, da haust du halt einfach drauf. Oder du haust zurück und das wird auch nochmal weitergegeben vom pädagogischen Personal. Also wie wenig sich da auch drüber Gedanken gemacht wird und vielleicht auch in diesen Konflikt gegangen wird, weil das anstrengend ist, ne, sich damit irgendwie auseinanderzusetzen und dem Kind auch sich Zeit zu nehmen, dem Kind zu erklären, weiß ich nicht, überleg doch mal, was würde dir das gefallen, wenn dir jemand jetzt wehtut oder was, wenn das tut weh, ne? wenn dich jemand schlägt und wie schnell auch, also dass Gewalt viel mehr ist, ja, eben auch schon emotional eben zu erpressen.
Sie haben etwas angesprochen, Konflikte, ja, also austragen, lernen, Konflikte auszutragen. Das finde ich ein ganz interessantes Thema. Herr Fiener, wie geben Sie da Tipps? Also Konflikte sind da. Und wenn man heute, nicht nur heute, aber heute am Tag der gewaltfreien Erziehung, wollen wir es nochmal ganz mit einem Ausrufezeichen versehen. Also wenn man gewaltfrei Konflikte lösen will, das will ja auch, geprobt und gelernt sein.
Ja, das ist sicherlich so eine Königsdisziplin, wenn es um Gewalt geht und mit Kindern darüber zu sprechen. Was ich mit Eltern dann immer erarbeite, ist, dass sie eben nicht das Verhalten des Kindes bewerten und beschreiben, sondern dass sie auf das Gefühl gehen und schauen, Mensch, schau mal, du hast jetzt dem Jungen wehgetan. Was war denn los bei dir? Ne? Also zu schauen, was war der Grund für diese Aggression? Und dann kommt vielleicht so, Mensch, ja, der hat mich geschubst. Und dann kann man schauen, dass man Kinder auch in ein Gespräch bringt und dieses Gespräch eben moderiert.
Ja, wenn man einen Konflikt bespricht, der jetzt nicht die beiden Personen angeht, wenn es aber einen Konflikt zwischen Kind und Eltern gibt.
Auch dann ist es wichtig zu schauen, welches Gefühl und welches Bedürfnis liegt bei dem Kind hinter dem Verhalten. So kann ich mich selber auch reflektieren. Also ich kann auch bei mir gucken, okay, ich verhalte mich dem Kind gerade gegenüber. Was fühle ich denn gerade? Was ist denn bei mir los? Das bedarf natürlich einer gewissen Zeit. Man braucht ein bisschen Reflexionszeit. Man muss sich ein bisschen Zeit auch gönnen. Manchmal gibt es Situationen, da kann man das einfach nicht. Da muss man reagieren, klar. Aber dann kann man auch wieder hingehen und kann überlegen, was ist denn da passiert? Ne? Mhm. Und vielleicht, wenn man das trainiert, kriegt man das immer schneller hin, weil das, was wir üben, kriegen wir ja auch in den Alltag schneller reingepackt.
Frau Schmidt, Sie haben es, glaube ich, vorhin auch schon mal gesagt, dass es ja immer wieder Situationen gibt, in denen wir einfach eigentlich gerade keine Zeit haben und eigentlich gerade keine Geduld haben, uns zu fragen, was steckt jetzt eigentlich dahinter, was dann?
Naja, dann ist es wichtig, dass wir schauen und das auch kommunizieren. Pass auf, ich sehe, du willst das gerade nicht. Ich sehe, du bist sauer. Ich sehe, du willst diese Schippe haben. Ich kann mich damit gerade nicht beschäftigen. Und das ist das, was ich authentisch nenne, ist, dass ich sagen kann, ich bin gerade nicht in der Lage, dich, Dreijähriger, Sechsjähriger, Zwölfjähriger, richtig zu begleiten, weil ich bin im Stress. Mhm. Und ich finde es viel spannender zu sagen, oh Gott, also durch die Wohnung zu laufen und zu sagen, mein Gott, hier sieht's aus wie Sau, ich habe mir von meinem Chef zu viel Arbeit aufheizen lassen, mir ist alles zu viel, statt zu sagen, was seid ihr nur für eine schlampige Bande, verdammt nochmal, nicht mal das läuft in dem Laden. Weil das einfach nicht die Wahrheit ist.
Mhm. Frau Fischer, Sie haben ja eben auch gesagt, dass Sie durchaus auch mit Eltern reden. Also so diese Art, das ist Ihnen wahrscheinlich ein durchaus bekannter Konflikt.
Ja, ja. Also und wie wichtig das da ist, eben, das kann ich einfach nur nochmal ansetzen. Das finde ich so wichtig. Das geht, glaube ich, auch so ein bisschen verloren, auch weil es viel Kraft kostet, da echt zu sein. Also das erlebe ich auch in der Arbeit mit den Kindern, dass ich sagen kann, das ist jetzt richtig anstrengend. Oder ich kann mich entschuldigen, dann kann, das ist vielleicht auch nochmal zu einem anderen Beitrag von einem Herrn, dass ich erlebe, dass die Kinder sehr genau kopieren und sehen und da schon so viel Erziehung und Beziehung auch stattfindet. Und das ist einfach so viel wert. Und also ich glaube auch im Gespräch jetzt mit den Eltern, der sehr intensiv ist und den ich auch so wichtig empfinde, da ist viel, irgendwie wieder auch sehen, wo stehen denn die Eltern, da ist ja auch viel dabei an, weiß ich, Angst, Trauer, Aggression, die dann wieder irgendwie versteckt rauskommt. Genau. Und da sind einfach schon so Kleinigkeiten, die man auch die man mitgeben kann, dass man auch angestrengt, eben es ist ein anstrengender Tag, man ist selber erledigt, aber man kann das dem Kind sagen und das versteht es. Das ist, glaube ich, entscheidend.
Sich vielleicht so erlebe da ich auch das auch. Ehrlich machen. Auch ein Tipp von unserer Hörerin Stenka Fischer hier im Gespräch über Erziehung, Elternsein heute. Und am Telefon habe ich Eva Lika. Schönen guten Tag, Frau Lika.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich würde gerne um eine Einschätzung bitten, vor allem von der Frau Schmidt, zu folgendem Thema. Es geht darum, dass das Kind nicht in den Kindergarten gehen möchte. Also ich schildere vielleicht ganz kurz den Hintergrund. Das Kind ist 4,5 Jahre alt, ist das dritte von 4 Kindern und ist das erste Kindergartenjahr. Es gab schon viele Gespräche und auch Hilfe habe ich versucht, also Kinder einzuladen zu Hause und so das bisschen zu unterstützen. Und auch Gespräche mit den Erzieherinnen. Und meines Wissens gibt es jetzt keinen Vorfall oder sowas im Kindergarten, wo man sagen könnte, das ist jetzt irgendwie der Grund. Das Kind schreit nicht, wenn es abgegeben wird, aber äußert sehr klar, dass es nicht in den Kindergarten gehen möchte. Jetzt würde ich einfach Ihre Gedanken dazu hören, gerne. Soll ich sagen, ja, jetzt bleibt es einfach noch ein bisschen zu Hause? Oder ihm weiterhelfen und überreden, überzeugen, dass es doch eine gute Sache wäre, in den Kindergarten zu gehen.
Frau Schmidt, wie denken Sie?
Die erste Frage ist das Kind gut eingewöhnt? Also gibt es im Kindergarten jemanden, von dem das Kind sich trösten lässt, wenn es sich wehgetan hat, zu dem es hingeht, wenn es Hilfe braucht? Hat es eine Bezugsperson, der es vertraut?
Ich glaube, das Vertrauen zu den Erzieherinnen ist sehr gut. Die mag sie auch sehr gerne. Es gibt noch keine Freundin oder einen Freund, mit dem sie so richtig Kontakt aufnehmen konnte.
Okay, gut, aber eine Bindungsperson ist da. Dann wäre meine nächste Frage, ist das Kind, wenn es aus der Kita kommt, müde, quengelig, gestresst? Ist es häufig krank? Schläft es schlecht? Ist es schlecht? Oder sehen Sie keine Veränderung, seit das Kind in die Kita geht?
Also ich kann jetzt nicht so direkt sagen, seit es in den Kindergarten geht, aber also wenn das Kind, wenn ich es aus dem Kindergarten abhole, ist es total fröhlich und freut sich und alles. Aber ich merke schon ein bisschen Stress, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es jetzt nur am Kindergarten liegt, sondern vielleicht auch an der allgemeinen Corona-Lage oder ja, also.
Okay. Und wenn ich Ihr Kind fragen würde, was brauchst du, was würdest du gerne haben, was hättest du gerne, was würde mir Ihr Kind antworten?
Das Kind würde sagen, ich will bei meiner Mama sein.
Wie alt ist denn das? Ist ja das dritte von vier, haben Sie gesagt. Wie alt ist denn das jüngste Geschwisterchen?
Das ist zwei.
Ah, okay. Und ist das Zweijährige noch zu Hause?
Ja.
Ah, okay, gut. Ja, also im Prinzip haben wir es damit, ne? Also offensichtlich, es klingt so, als wäre das Kind gut eingewöhnt. Es klingt so, als wäre das Kind grundsätzlich in der Kita auch gut aufgehoben, auch nicht überfordert. Da ist aber ein Geschwisterchen, das darf zu Hause bleiben. Warum darf das zu Hause bleiben? Warum ich nicht? Und da ist tatsächlich, würde ich sagen, in erster Linie die Frage, wie können wir dem Kind entgegenkommen? Kann es vielleicht kürzer in die Kita gehen oder einen Tag die Woche weniger? Und was ist das, was Sie leisten können und brauchen? Und ich würde es dem Kind einfach kommunizieren. Tatsächlich, pass auf, ich brauche es, dass du in die Kita gehst, weil mit zwei Kindern zu Hause schaffe ich nichts. Aber ich sehe, dass du lieber bei uns zu Hause wärst. Ich verstehe es auch. Der Kleine, die Kleine ist ja auch zu Hause. Komm, wir gucken mal, vielleicht hole ich dich mittwochs früher ab. Und was oft auch hilft, ist jeden Tag, und ich weiß, mit vier Kindern ist es schwierig, ich sage es trotzdem, 10 Minuten oder 15 sogar alleine mit diesem Kind etwas machen. Nur du und ich. Das kann dieses Bedürfnis, das das Kind äußert, durchaus lindern. Und vielleicht geht es dann auch wieder lieber in die Kita. Mhm.
Frau Lika, das war, glaube ich, ziemlich ausführlich. Und weil wir viele Hörerinnen und Hörer haben, können wir es auch nicht noch ausführlicher machen. Aber ich glaube, es wurde Ihnen ganz gut geholfen, oder?
Alles klar. Ja, vieles davon haben wir schon. Aber es ist interessant, Ihre Einschätzung zu hören. Vielen Dank.
Frau Lika, danke schön. Denn dieses Thema Kindergarten oder überhaupt sowas, es ist ja eins wahrscheinlich, will nicht ins Kind, in den Kindergarten gehen, kommt häufig vor, oder? Herr Fiener, auch bei Ihnen? Also so dieses Kinder, die sich ja vielleicht da nicht wohlfühlen oder irgendeinen anderen Grund eben haben, nicht hingehen zu wollen?
Ja, Kinder haben immer einen Grund, wenn sie etwas tun und sie machen nichts ohne Grund und einen guten Grund. Und ich schaue auch immer auf die Bindungsbeziehungen an die Eltern, wie gut sind sie an die Eltern gebunden und auch an die Bindungspersonen im Kindergarten. Kinder binden sich an Erwachsene. Mhm. Eltern kommen immer und erzählen mir, oh ja, und hat noch nicht so Freunde gefunden. Freunde sind Spielkameraden, das sind Menschen, mit denen man sich die Zeit vertreibt. Aber die Bindungspersonen sind die Erzieherinnen und Erzieher und meist auch in erster Linie eine Person. Und da würde ich als erstes hingucken, was kann die Bindungsperson, die Erzieherin, der Erzieher noch beitragen, dass das Kind noch sicherer in der Kita sein kann.
Also Bindung. Fragen, welche Bindungsperson da ist. Wir haben noch eine andere konkrete Frage von einem Hörer, der gerne anonym bleiben möchte und uns geschrieben hat. Er schreibt, unser Kind ist knappe 3 Jahre alt. Meine Freundin ist traumatisiert, schläft mit dem Kind in unserem Bett. Ich muss auf der Couch schlafen. Ist es eher nicht richtig, das Kind solle im Kinderbett schlafen und nicht mit der Mutter? Was macht das mit dem? Also mit dem Kind, nehme ich an, ist die Frage. Frau Schmidt, Herr Fiener?
Also grundsätzlich kann man sagen, dass alle Naturvölker, alle traditionell lebenden Völker mit Kindern zusammenschlafen. Dass Kinder alleine schlafen wollen, ist eine ganz moderne Erfindung der Zivilisation und der modernen Gesellschaft. Wenn Sie sich vorstellen, wir haben 4,5 Millionen Jahre als Jäger und Sammler gelebt, wir Menschen. Und Sie würden draußen in der Savanne und auch nicht im Dschungel und auch nicht im nordischen Wald jemals ein 3-Jähriges alleine irgendwo zum Schlafen legen. Das ist am nächsten Morgen, ist nur noch die Hälfte davon da, das machen Sie einfach nicht. So, das heißt grundsätzlich, den Kindern schadet das gar nicht. Was ich interessant finde, ist, wenn wir hören, die Frau ist traumatisiert, ist die Frau in Therapie. Weil das Kind kann nicht die Sicherheit ersetzen, die die Frau vielleicht durch ihr Trauma verloren hat. Und da wird es dann interessant und da müsste man dann reingehen und sagen, wie immer, das Kind ist total okay, dem Kind passiert auch nichts, aber wenn da jemand traumatisiert ist, braucht jemand Hilfe.
Genauso die Paarebene. Also ich frage auch würde auch nach der Paarebene fragen und gucken, was ist denn bei euch auf der Paarebene los?
Also das Thema Schlafen legen ist doch sowieso ein Riesenthema im ganzen Komplex Erziehung. Also Kinder alleine schlafen lassen. Sie haben es eben erwähnt, Frau Schmidt. Viele würden aber gerne abends um 8 dann endlich mal den Tag für sich, viele Eltern, vielleicht begehen und möchten, dass die Kinder um 7 im Bett liegen. Die wollen das aber nicht. Das ist ein Konflikt, der ja auch irgendwie ausgetragen werden muss.
Ja, und das bedarf einer guten Begleitung.
Genau. Ne? Genau, also es ist auch ein Konflikt, der hinterfragt werden muss. Ne? Also wer braucht hier eigentlich was und warum? Ja. Wer ist das schwächste Glied der Kette? Und wenn ich will, dass das Kind fröhlich abends um 7 ins Bett geht, dann muss ich ins Bett gehen auch zu was machen, was Fröhliches ist. Mhm. Und nicht, du musst jetzt ins Bett, weil ich brauche eine Pause. Los, ab ins Bett jetzt. Also würde nicht mehr ich ins Bett gehen.
Nee, wir alle nicht. Und es braucht eine gute Begleitung, es braucht ein schönes Ritual. Wir müssen immer dran denken, je nachdem wie alt ein Kind ist, ist ein Abschied für jedes Kind. Das ist ein Abschied in die Nacht. Und das sollten wir auch entsprechend begleiten und gucken, was brauche ich, wenn ich mich von jemandem verabschiede. Und dann auch vielleicht mit den Worten, Mensch, und morgen früh bin ich wieder da und wecke dich und dann sehen wir uns wieder.
Ja, also genau auf diese Ängstlichkeit vielleicht dann eben auch so eingehen. Unser Thema heute, Eltern sein Kinder erziehen. Am Telefon begrüße ich Frau Leopold. Schönen guten Tag, Frau Leopold.
Ja, guten Morgen. Ich war Erzieherin und als Erzieher meint man ja von Haus aus alles richtig zu machen. Möchte ich Ihnen ich hoch amüsiert die Sendung und möchte Ihnen einen kleinen Erziehungsversuch meinerseits mitteilen. Mhm. Meine Tochter ging im Alter zwischen 5 und 6 Jahren, fing sie an mit dem Flötenunterricht. Und es war mal wieder so weit und ich sagte zu ihr, hast du alles? Ja. Hast du deine Flöte auch? Ja. Hast du reingeschaut in die Tasche, ob alles drin ist, Flöte und Buch, alles, was du brauchst? Ja, Mama, ist alles drin. Und ich wusste genau, die Flöte liegt am Klavier, ist nicht in der Tasche. Und dann habe ich gesagt, okay, dann fahr. Sie fuhr weg, sie kam heim, war stinksauer. Und der Erfolg meines Erziehungsversuchs war der, sie ging nie mehr in den Flötenunterricht, sie hat die Flöte nie mehr in die Hand genommen. Was habe ich falsch gemacht?
Fragen Sie uns oder fragen Sie sich?
Beide.
Naja, Sie haben gelogen. Also Sie haben sie ins offene Messer laufen lassen. Mhm. Und damit
was
hat
heißt,
das Kind
ich habe
so
gelogen. Ich habe meine Tochter gefragt, hast du reingeschaut, ob die Flöte drin ist? Und sie sagte ja.
Ja, aber Kinder können diese Frage nicht beantworten. Kinder lernen erst im Alter von 4 Jahren das innere Bild, was sie haben, von der Realität zu unterscheiden. Ne? Also die wissen das ja gar nicht. Und der interessante Punkt ist, sie hätten ja genauso grinsen können und sagen können, Schatz, guck mal auf dem Klavier. Vielleicht findest du was du noch mitnehmen willst.
Ja.
Ne? Und dann wissen wir natürlich nicht, wie die Flötenlehrerin oder Flötenlehrer darauf reagiert hat. Mhm. Unter Umständen hat es mit ihnen gar nichts zu tun, sondern das Kind hat dermaßen Ärger gekriegt, dass es gesagt hat, da gehe ich nie wieder hin. Und ihr Kleiner versucht, dem Kind mal beizubringen, wenn es nicht richtig guckt, dann steht man halt auch mal ohne Regeln.
Naja, Selbstverantwortung ist das, oder?
Genau, ne? Ist da vielleicht nicht auf fruchtbaren Boden gefallen, weil sozusagen ihr Mitspieler nicht gut mitgespielt hat. Das kann ja auch sein.
Hat Ihre Tochter Ihnen jemals erzählt, was vorgefallen ist?
Nein, aber ich habe es erfahren. Mhm. Ich habe es vom Flötenlehrer dann erfahren, ja. Er hat sie nur gefragt, und wo ist deine Flöte, ja. Und dann gab es keine Antwort.
Also die Peinlichkeit war es dann vielleicht.
Ja, natürlich war es ihr peinlich, ja. Aber dass der Schuss so nach hinten losgeht, ja, habe ich mir nicht gedacht.
Da sind wir bei einem ganz interessanten Sache, dieses Mal einmal was falsch gemacht haben und dann geht es so nach hinten los.
Ja, und das kann eben passieren. Und das weiß man vorab nie.
Frau Leopold, danke für diese ehrliche Schilderung aus Ihrem Familienalltag.
Ja, das Kind ist mittlerweile 56.
Ja, na. Also
hat es überlebt.
Spielt jetzt Klavier. Tschüss, Frau Leopold. Ja, genau. Machen Sie es gut. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Und Frage noch Frank Böttcher. Schönen guten Tag, Herr Böttcher.
Ja, moin. Aus Hamburg.
Hallo.
Ich habe einen Aspekt, der hier gar nicht, und ist nicht total wichtig. Ich weiß jetzt, können Sie mich gut verstehen, weil
ja,
ich
spreche
Lautsprecher. So, also mein Aspekt ist, Kinder rechtzeitig zu erziehen, dass sie auch Nein sagen dürfen und sogar müssen. Zwei kleine Beispiele. Als ich selber Kind war, was ich auf dem Tod nicht abkonnte, ist diese nassen Küssen von den Tanten und Omas.
Ne? Mhm. Kennen wir alle.
So, ja, und später eben, ich wohne etwas ländlich von Hamburg, musste da immer nach Hamburg ab 12 bis 16 nach Hamburg reinfahren. Und am Hauptbahnhof, dann waren dann immer Männer, die wollten was von mir. Mhm. So, und dann wurde ich aber erst später aufgeklärt, selber von Klassenkameraden, dass Männer was von Männern wollen und dass man Kinder einfach auch so erzieht, fremde Leute, die ihr nicht kennt, nein, und es wird auch nichts angenommen an Geschenken oder so, dass man da rechtzeitig Kindern stark macht, dass sie selber Nein sagen dürfen.
Rechtzeitig Nein sagen dürfen. Herr Böttcher, danke schön für diesen Aspekt. Fahren Sie sicher weiter in Ihrem Auto und konzentrieren Sie sich wieder auf den Verkehr. Hören Sie der Sendung zu, wir reden weiter über Ihren Aspekt. Der ist nämlich ganz wichtig. Nein sagen, Kindern beibringen, Nein zu sagen, Herr Fiener. Mhm. Ich meine, damit legt man sich ja dann selber quasi auch eine Hürde, dann sagen die auch Nein zu mir.
Ja, und das sollten Sie auch tun. Und der Herr Böttcher hat ein ganz klassisches Beispiel gebracht. Die Begrüßungsküsse oder Küsse für die Oma oder die Tante oder den Onkel. Kinder sollten irgendwann, die können sehr genau entscheiden, ob sie das wollen oder nicht und ob sie sich damit wohlfühlen oder wollen. Und diese Entscheidung sollte man Kindern überlassen und sollte ihnen auch sagen, du darfst Nein sagen. Das muss man aber auch den Verwandten sagen. Also man muss auch der Oma und der Tante sagen, unser Kind darf auch einen Kuss von dir ablehnen, weil wir ihm anerziehen wollen, dass sein Nein auch etwas zählt. Und das ist auf jeden Fall eine gute Prävention, das ist eine gute Erziehung dahingehend, dass Kinder auch ihren Selbstwert stärken und auch selbstbewusst werden. Und der Herr Böttcher hat eben gesagt, dass er in Hamburg eben da von Männern angesprochen worden ist und dann erklärt bekommen hat, dass Männer auch was von Männern wollen. Er war damals ein Kind. Und man hätte ihm erklären sollen, dass auch Männer etwas von Kindern wollen. Und das ist ja eine
Aufklärung. Dass man da Nein sagen und darf und muss.
Genau.
Unser Hörer Andreas Glate aus Waren hat uns in die Richtung um seine Meinung geschrieben. Was wird durch diese gewaltfreie Erziehung bei Kindern nicht ausgebildet, was auch wertvoll für das weitere Leben wäre, fragt er sich. Ich nehme an, dass es dazu keine Studien gibt. Wie steht es um die Allgemeinwohlerziehung? Ich erkenne mehr Egoismuserziehung. Wie erkennen heute Kinder, was dem Allgemeinwohl dient? Wie steht es um Balance, Integration, Fähigkeiten und Selbstverwirklichung? Frau Schmidt, was würden Sie Herrn Glate antworten?
Ich würde ihm antworten, dass gewaltfreie Erziehung genau das zum Ziel hat, denn wir wissen, dass Kinder, die gewaltfrei und autoritativ, also nicht autoritär, sondern in Gleichwürdigkeit erzogen werden, ein weniger Hang haben, Führern zu folgen, autoritäre Regime zu unterstützen, was für das Allgemeinwohl und die Demokratie definitiv eine gute Idee ist. Das bedeutet, wenn wir unsere Kinder gewaltfrei erziehen, heißt das nicht, dass wir Egoisten sind. Das ist ein ganz großer Irrtum, sondern das heißt, dass wir Regeln empathisch durchsetzen. Ja, ich sehe, du willst noch ein Eis und man kann ein zweites Eis wollen. Ich könnte manchmal auch 10 davon essen. Wir essen jetzt Mittagessen, mein Schatz. Aber du bist 4 und mit 4 versteht man das noch nicht und das ist okay. Das heißt, ich setze eine Grenze, aber ich kann dabei freundlich bleiben und das ist der Trick.
Ja, diese Verwechslung zwischen also Regeln setzen oder beziehungsweise also mitgehen mit dem Kind seinen Willen lassen und keine Regeln setzen, keine Regeln durchsetzen, die passiert immer wieder, habe ich den Eindruck. Also es ist ganz gut, wenn wir da immer wieder in unserer Sendung auch drauf zurückkommen. So, jetzt ist das Thema natürlich nicht immer, wenn man in einer Familie lebt, dann erziehen die Eltern und ziehen an einem Strang. Auch das ist nicht immer gegeben. Was aber, wenn die Eltern getrennt leben? Ich habe eine E-Mail von Ulrich Weller. Ich erziehe meine 5-jährige Tochter im Wechselmodell. Sie wohnt eine Woche bei mir, eine Woche bei der Mutter. Das Verhältnis zwischen der Mutter und mir ist schlecht. Zunehmend stelle ich fest, dass die Tochter manipuliert wird und so weiter. Was kann ich dagegen tun, beziehungsweise wie gehe ich mit meiner Tochter mit diesem Thema um? Ein Thema, was mehrere Hörer umtreibt. Ich habe jetzt Herrn Lehmann am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Lehmann.
Ja, einen wunderschönen Vormittag allen in der Runde. Jetzt, die Sendung geht ja dem Ende zu. Ganz kurz. Ich erlebe heute als getrennt lebend. Mein Sohn kriegt da ein völlig anderes Weltmodell, deshalb sind wir auch getrennt, und Lebensmodell, als ich selber lebe. Und wie bringe ich das meinem Kind? Ich will es ihm nicht beibringen, sondern zeigen und vorleben. Und wie kann ich sagen, nicht, dass ich das andere abwerte, obwohl ich es für völlig falsch halte, sondern dass ich sage, das ist eigentlich das Bessere, wie es ich lebe, und auch dieses Erziehungsmodell. Also ganz kurz nur als Beispiel, wenn ein kleines Kind die Eltern an den Haaren zieht. Was macht man? Na, ich bin halt hergegangen und habe das Kind auch an den Haaren gezogen. Also so wie zur Gewaltfreiheit, nicht so, dass es wirklich ernsthaft wehtut, sondern dass es wiedergespiegelt kriegt, wie das ist. Und wenn ein kleines Kind beißt, ja, dann zwick ich es halt. Also auch nicht so, dass es wirklich schlimm ist, aber so, dass es merkt, oh, das ist aber nicht so toll. Und das war so mein Erziehungsmodell, einfach Ursache und Wirkung zusammenbringen und zeigen, alles, was wir tun, hat Auswirkungen. Und wenn jetzt das mit der, was die Mutter macht, absolut nicht zusammenpasst, was macht man da?
Herr Fiener, das werden Sie wahrscheinlich in Ihrer Familienberatungsstelle häufiger mit dem Thema konfrontiert werden.
Ja. Hör ich häufiger, das sind auch die Themen, warum Eltern zu mir in die Beratung kommen. Und ja, Herr Lehmann, Ihnen als Antwort zu geben, wenn Sie versuchen, Ihrem Kind zu erklären, dass Ihre Erziehungsmethode die bessere ist, also automatisch sagen, die der Mutter ist die schlechtere, bringen Sie Ihr Kind natürlich in einen Loyalitätskonflikt. Nee,
das geht gar nicht. Ich kann es nur zeigen.
Okay, und das mit dem Zeigen, ich bin da ja nicht so ein Fan von. Ich würde Ihnen ja, also wenn ich Ihnen sagen würde, wie ich es machen würde, ich würde dem Kind sagen, Mensch, das tut mir weh. Wenn du mir an den Haaren ziehst, tut mir das weh. Und das kann ein Kind auch verstehen. Ich muss dem Kind nicht zeigen, wie das weh tut. Sondern
ja, im Alter von 2-3 Jahren.
Funktioniert das wunderbar. Kinder sind da empathischer, als man vielleicht glaubt. Also sagen Sie dem Kind, dass es Ihnen wehtut und, und gucken Sie mal drauf, was das Kind von Ihnen eigentlich möchte in dem Moment, wenn es Ihnen an den Haaren zieht.
Ja, also die Mutter ist an den Haaren gezogen worden und hat mich dann gebeten, bitte hilf mir, dass das nimmer mir die Haare jetzt ausreißt und aua, das tut mir weh. Und da gab es dann, also das war eine Katastrophe, sage ich jetzt.
Da sind
mal
jetzt
so
wieder die unterschiedlichen Erziehungsstile auch, die Sie ja angesprochen haben, bei getrennt lebenden Eltern. Wie geht man mit diesem Thema um, Herr Fiener?
Also ich sag mal, man kann in seinem eigenen Haushalt nur erziehen. Und meine Erziehung endet an der Haustüre, spätestens an der Haustüre des getrennt lebenden Partners oder des Elternteils. Ich erziehe mein Kind nicht im Haushalt des anderen Elternteils. Und wenn ich merke, dass das Kind darunter leidet, dass es unterschiedliche Erziehungsstile gibt, dann finde ich, haben Eltern die Verantwortung, darüber zu sprechen. Und dafür kann man sehr, sehr gut in eine Beratungsstelle kommen und dort mit einer neutralen Fachperson darüber reden, wie man seine Erziehungsstile vielleicht angleicht oder abgleicht.
Also da sind wir vielleicht bei einem ganz wichtigen Thema, nämlich bei dem sich Hilfe suchen. Also in einer Situation getrennt zu sein und eben unterschiedlicher Meinung zu sein, wie ich das gemeinsame Kind erziehe, wie wir das gemeinsame Kind erziehen. Das wäre wahrscheinlich dann so ein Punkt, wo man sich auch von außen Hilfe suchen sollte.
Definitiv. Ich sage immer, die Menschen, die schlau sind, suchen sich Hilfe und lassen sich ein bisschen unterstützen in dem großen Thema der Erziehung, was wir alle ja auch nicht in die Wiege gelegt bekommen haben. Wir haben es zwar selber als Kinder erlebt, aber gelernt haben wir es nicht.
Herr Lehmann, Sie wollten eine kleine kurze Erwiderung?
Ganz kurze Anmerkung. Ja, also das Kind leidet nicht drunter. Aber prinzipiell die Frage, ich sag mal so, die Erziehung dahingehend, dass man aufdeckt, ein Handeln hat Konsequenzen und in dem Sinne tit for tat, also so wie du mir, so ich dir.
Also Sie bleiben bei Ihrer Meinung, was Sie
diesen Punkt der Gewalt verändern. Ist das wirklich so verkehrt? Weil so eine Rückspiegelung fördert ja dann die Empathie, weil man dann empfindet,
tut es nicht tatsächlich. Nee, da muss ich mal zur Seite, weil was Sie spiegeln ja nicht. Spiegeln heißt ja, du machst was und ich gebe dir ein Feedback und ich sage dir, das tut mir gut, das tut mir nicht gut. Was Sie machen ist, das Kind kneift oder beißt und Sie spiegeln, ja, wir Menschen kneifen oder beißen.
Nee, das ist ein Missverständnis. Ich sag vorher schon, nee, das tut mir weh, hör auf.
Das Kind hört aber, Kinder tun nicht das, was wir sagen, Kinder tun das, was wir tun.
Ja, also das ist das Beispiel geben. Herr Lehmann.
Okay, dann ich muss glaube, ich da nochmal drüber nachdenken.
Wir kommen hier nicht auf einen Punkt. Ich danke für den Aspekt, aber trotzdem.
Ich danke für die Sendung. Ja,
ja, danke
schön. Ein schönes Wochenende Ihnen. Und zum ähnlichen Thema, Dennis Lindstedt. Schönen guten Tag, Herr Lindstedt.
Wunderschönen guten Tag. Ende. Ich habe schon gedacht, ich muss die Sendung zu Ende übers Telefon haben. Nein. Ich muss natürlich dazu sagen, Familienvater von 4 Kindern. 2016 kam das 4. Kind auf die Welt mit einem Vierteljahr eine Lungenentzündung und daraufhin auch Reanimation. Also das Kind war tot, wurde wiederbelebt und seitdem auch schwerstbehindert. Seit diesem Zeitpunkt dreht sich ja alles nur noch um dieses Kind. Ärzte, Termine und was nicht alles. Und die anderen 3 Kinder sind in dieser Zeit ganz schön außen vor geblieben. Auch die Erziehung ist mehr oder weniger fallen gelassen worden. Die Kinder konnten ja machen, was sie wollten, weil wir uns wirklich nur noch auf dieses Kind fixiert haben. Weil klar, wir wollten das Beste, wir wollten wirklich alles machen und tun. Das ging dann auch so weit, dass es dann auch tatsächlich bei uns teilweise, muss ich auch ehrlich gestehen, ich auch ein bisschen mit Gewalt und ein bisschen mit laut werden und das Ganze. Das war wie dann bei mir früher meine Erziehung, da war auch Gewalt und Schimpfen, das war halt an der Tagesordnung bei uns einfach, wenn wir Scheiße gebaut haben. Aber vor 20 Jahren, da wurde das Thema Kind noch nicht so aufgegriffen wie jetzt. Da wurde, ne, das war einfach so und gut ist. Und ich bin in dieses alte Muster reingefallen, was ich nie wollte, weil ich gesagt habe, ich möchte meinen Kindern das nicht antun, was ich erlebt habe. Wir haben dann aber Gott sei Dank rechtzeitig geschalten und mit dem Jugendamt, Familienhilfe und mit Therapien gearbeitet. Das hat funktioniert. Aber diese ganze Konsequenz daraus ist, meine große Tochter, die Älteste, die ist jetzt 11, die Autorität als Eltern, so, ne, dass die Eltern Vorbilder sind, die ist komplett verloren gegangen. Also wir können unsere Tochter, also sie ist uns mehr oder weniger in dieser Zeit aus den Händen entglitten. Klar, es kommt die Pubertät dazu, es kommt Schule, die Kinder haben das, die haben das, ich will das auch. Wenn sie es nicht kriegt, ne, dann wird gemotzt, dann wird gemeckert. Wir lassen sie einfach meckern, irgendwann beruhigt sie sich wieder und dann reden wir ruhig drüber. Und solche Sachen mussten wir wirklich erst über die Familientherapie wieder lernen, beziehungsweise diesen Umgang. Und ich muss sagen, also Hilfe von außen zu holen. Ich habe mich davor eigentlich immer so ein bisschen geschafft, gesagt, nein, das kriegen wir als Familie selber hin. Aber in dem Moment habe ich gesagt und habe eingesehen, gut, okay, es ist wirklich, es ist ein Muss, wenn es wirklich wieder halbwegs harmonieren soll.
Herr Lindstedt, also, ich finde das großartig, dass Sie das hier auch so ehrlich sagen, weil das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist. Also diese Scham zu überwinden irgendwie, ich brauche Hilfe von außen. Frau Schmidt, Sie machen ja diese Familiencamps und so weiter. Begegnet Ihnen sowas nicht auch häufiger? Also das sollte bis zum äußersten Rand gehen, bevor Sie sich Hilfe tatsächlich von außen holen?
Definitiv. Also wir Deutschen holen uns Hilfe, wenn wir im roten Bereich sind. Und eigentlich sollten wir uns Hilfe holen, sobald wir den grünen Bereich verlassen. Aber wir haben natürlich alle gelernt, jeder ist seines Glückes Schmied. Jeder muss das alleine schaffen. Wenn du es nicht hinkriegst, bist du selber schuld, etc. Und deswegen auch hier meine allergrößte Hochachtung. Und auch noch die Info, dass 11-Jährige uns nicht zuhören, ist total normal. Und sie haben nicht ihr Kind aus ihren Händen verloren, sondern im Moment nur wenig Kontakt zu dem Kind. Das hatte Oliver Fiener ganz am Anfang gesagt. Und damit, glaube ich, kann man hier nochmal anschließen. Der Kontakt kommt wieder durch positive Interaktionen. Und deswegen ist es so schlau, da nicht immer in den Kampf zu gehen, sondern zu sagen, hey, was brauchst du? Wie geht's dir eigentlich? Und dann das Verziehen so ein bisschen zu verschieben.
Mhm. Da würde
genau,
ich gern
das ist ja auch das, was bei uns das Problem war, wir hatten ja keine Zeit mehr für die anderen Kinder. Also die Kinder gingen im Endeffekt Schule, Kindergarten, waren zu Hause. Wir waren im Endeffekt, ich muss dazu sagen, ich arbeite nur nachts, ich bin tagsüber zu Hause. Das heißt, wenn die Kinder nachmittag kommen, liege ich entweder im Bett und schlafe, stehe abends auf und gehe auf meine Arbeit. Also auch da fehlt mir zu Hause die Zeit für die Kinder, auch heute noch. Aber wir machen das grundsätzlich so, ich nehme bei gewissen Gelegenheiten, wenn ich mit zum Verein gehe, ich nehme immer mal 1 oder 2 Kinder mit, damit die auch mal mit mir alleine unterwegs sind. Ich erfahre dann auch manchmal Sachen, die vielleicht so bei der Mama gar nicht angesprochen werden. Ne? Und dann rede ich auch mit ihr drüber. Und die ist dann zwar immer erstaunt, dass sie mir das erzählen und ihr nicht. Aber es ist halt so. Ich habe meiner Mutter auch nicht alles erzählt. Ich habe das dann lieber meiner Tante erzählt. Aber wie
hatten
gesagt, so dieses Zeitnehmen für
alleine,
die Kinder, es ist wirklich verdammt schwierig. Ich bin Alleinverdiener. Ich muss sehen, dass ja auch die Finanzen alles funktionieren. Ich habe 2 Jobs. Aber die Zeit mit den Kindern nehmen, es ist wirklich nicht einfach.
Herr Lindstedt.
Es ist in der heutigen Zeit echt nicht einfach.
Hochachtung von unserer Seite.
Total.
Vielen Dank für Ihren Anruf und ein schönes Wochenende und toi, toi, toi.
Herr Fiener, Sie wollten doch irgendwas anmerken, bevor wir die nächste und letzte Hörerin auf Sendung nehmen.
Ja, also gehen Sie in den Kontakt mit Ihrer Tochter. Sie haben Ihre 11-jährige Tochter angesprochen. Machen Sie mit ihr alleine etwas. Fragen Sie sie, wie geht's dir? Was ist bei dir eigentlich so los? Und gehen Sie in einen sehr, sehr, sehr guten Kontakt, einen Qualitätskontakt. Und hören Sie ihr zu und nehmen Sie sie mal wieder in den Arm. Das ist total wichtig.
Also genau diese auch mit in den Verein nehmen oder so. Ja. Zeit alleine. Frau total Hartwig, gut. Sie sind unsere jetzt letzte Anruferin, die hier durchgekommen ist. Bei vielen anderen entschuldige ich mich, dass Sie nicht rangekommen sind. Frau Hartwig.
Ja, guten Tag. Also es ist jetzt vieles schon gesagt worden und ich wollte mich nochmal anschließen an die Authentizität. Also ich bin selber Mutter gewesen oder bin es immer noch, aber meine Kinder sind erwachsen und war auch Erzieherin und hatte auch natürlich gedacht, ich wüsste alles und würde alles richtig machen. Ja, das ist eben nicht so, ne? Also was ich ganz wichtig finde, ist, das ist jetzt noch nicht gesagt worden, wenn wir als Eltern merken, dass wir Fehler gemacht haben, dann sollten wir uns entschuldigen bei unseren Kindern. Das finde ich ganz wichtig.
Das finde ich ein wunderbares, ja fast schon Schlusswort, oder? Frau Schmidt, was sagen Sie? Sich entschuldigen, wenn wir glauben, einen Fehler gemacht zu haben.
Absolut. Und das Gute ist, uns fällt kein Zacken aus der Krone, sondern wir werden eigentlich stärker. Und ich möchte alle, die zuhören, auch ermuntern, das müssen keine Kinder sein. Ich kann auch einem 40- oder 50-jährigen Kind sagen, hey, ich war damals echt hart, ich war wirklich gestresst und es tut mir leid, dass du es abgekriegt hast. Ich war nicht genug da, was auch immer. Wenn du möchtest, würde ich dich total gerne in den Arm nehmen. Das kann also in jedem Alter so heilsam sein.
Frau Hartwig, Sie haben also einen super Punkt zum Schluss angesprochen. Herr Fiener, Sie können den wahrscheinlich nur kurz ergänzen.
Ja, total wichtig. In den Arm nehmen und Beziehung fühlen und spüren, wie man im Kontakt ist. Das ist ganz toll.
Das ist auch unsere letzte E-Mail hier in der Sendung. Ina Buschinski, ich bin Mutter von 3 Kindern und Hebamme. Ich wünsche allen Eltern, dass sie so viel Vertrauen in sich als Eltern haben, wie das Kind in sie, schreibt sie. Kinder vertrauen auf die Großen und werden meiner Meinung nach einfach von unsicheren, sehr belesenen Eltern verunsichert. Also Vertrauen in sich. Die Kinder haben es auf jeden Fall. Unsere Sendung Eltern sein, Kinder erziehen. Ich danke ganz herzlich Nicola Schmidt. Ich danke ganz herzlich Oliver Fiener und Ihnen, die Sie angerufen haben und geschrieben haben. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Tschüss.